Vor der Predigt möchte ich gern noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir ganz herzlich für diesen Freudentag, den du uns schenkst. Wir haben ein wunderbares Wetter, aber etwas, was viel schöner ist, ist die Zeugnisse, die wir hören durften von den Täuflingen, wo du zu dir gezogen hast. Wir danken dir ganz herzlich, dass du ein Gott bist, der uns liebt. Du bist ein Gott, der uns kennt. Und du bist ein Gott, der uns verändern möchte. Wir danken dir für dein Wort, die Bibel, und wir bitten dich, dass du jetzt auch zu unseren Herzen sprichst, durch dein Wort. Amen. Es ist eine große Freude, dass wir heute einen Taufgottesdienst haben können. Die Taufe ist ja ein Bekenntnis vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, dass ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Durch das Untertauchen bezeugen die Täuflinge, ich will mein altes, selbstbestimmtes Leben in den Tod geben. Man muss nur lang genug unter Wasser bleiben und dann ist man tot. Übrigens, das griechische Wort, wo ja die Ursprungssprache vom Neuen Testament ist, taufen, das heißt tiefmachen, eine Schiffstaufe in der Antike. Das war also, wenn die Römer ein Piratenschiff versenkt haben. Das ist eine Schiffstaufe gewesen. Heute ist das ein bisschen was anderes. Und so bedeutet taufen, ich gebe mein altes Leben in den Tod. Das selbstbestimmte Leben. Und das bezeugen heute die Täuflinge mit dem Untertauchen. Aber die dürfen ja wieder auftauchen und bezeugen damit. Und ich habe ein neues Leben geschenkt bekommen von Gott. Durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus kann ich nun ein neues Leben haben. Ich habe Vergebung meiner Sünden bekommen, indem ich Jesus meine Sünden bekannt habe. Ich habe ewiges Leben bekommen, ein neues Leben in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, indem ich Jesus als meinen Herrn angenommen habe. Und als Dank dafür, für dieses neue Leben, wollen die Täuflinge durch das Auftauchen bezeugen. Und jetzt möchte ich mein ganzes Leben mit und für den Herrn Jesus führen. Wenn ein Mensch sich taufen lässt, dann passiert aber noch etwas anderes, außer dass er ein Zeugnis ablegt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus gekommen ist und sich taufen lässt, dann ist das auch eine geistlicher Prozess, wo Gott wirkt. Gott wirkt nämlich zu diesem Zeitpunkt, wo ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, dass er hineingefügt wird in die Gemeinde von Jesus Christus. Und mit dieser Thematik, was das bedeutet, damit wollen wir uns heute in der Taufpredigt auseinandersetzen. Wir lesen dazu 1. Korintherbrief, Kapitel 12, ab Vers 12. Da schreibt der Paulus, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib getauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle zu einem Geist getränkt worden. Zentral hier in diesen beiden Bibelversen ist der Satz, wir sind alle durch einen Leib, durch einen Geist in einen Leib getauft worden. Die Bibel, die lehrt an anderer Stelle, dass ein Mensch, wenn er zum Glauben an Jesus Christus kommt, dass er zu diesem Zeitpunkt den Heiligen Geist bekommt. Also wenn ich erkenne, ich bin schuldig vor Gott geworden und ich bekenne Jesus meine Sünden und bitte Jesus in mein Leben zu kommen, die Herrschaft über mein Leben zu übernehmen, dann bekomme ich Vergebung der Sünden und Jesus kommt durch den Heiligen Geist in mir wohnen. Man kann auch sagen, Der Heilige Geist ist die Bestätigung dafür, dass ich zum Herrn Jesus gehöre. Übrigens etwas ganz Interessantes. Auf Griechisch, also der Ursprache vom Neuen Testament, heißt dem Herrn gehörig Kyriake. Wenn ich zum Glauben an Jesus gekommen bin, dann bin ich ja dem Herrn gehörig. Also auf Griechisch wird es Kyriake. Und von diesem Wort leitet sich unser deutsches Wort Kirche ab. Habt ihr das gewusst? Ist interessant. Kyriake, Kirche, das ist eigentlich die Gemeinschaft von den Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Das ist der ursprüngliche Sinn von Kirche. Also Kirche, Gemeinde, das sind all die Menschen, die den Siegel vom Heiligen Geist haben, bei denen Jesus durch den Heiligen Geist in ihren Herzen wohnt. Und was macht jetzt der Heilige Geist mit uns? Auf der einen Seite verbindet der Heilige Geist uns mit Gott. Ich kann persönlich Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben, aber zugleich tut uns der Heilige Geist auch in die Gemeinde Jesu hineintaufen. So steht es hier so. Er macht alle Gläubige zu einer einzigen Gemeinschaft. Das ist gemeint, was Paulus hier schreibt mit den Worten: Wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib getauft worden. Und jetzt geht der Satz ganz interessant weiter. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle zu einem Geist getränkt worden. Wir können uns heute kaum mehr vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Denn zwischen den Griechen und den Juden, da war ein riesiger Graben. Genauso wie zwischen den Freien und den Knechten, den Sklaven. Für einen frommen Juden war es ein Ding der Unmöglichkeit, da war es völlig undenkbar, mit einem Griechen, mit einem Nichtjuden engere Gemeinschaft zu haben, zum Beispiel beim Essen. Also Geschäfte machen, das konnte man gut, aber ein bisschen engere Gemeinschaft haben, das war ein Ding der Unmöglichkeit. Und auch die Kluft zwischen den Sklaven, den Knechten und den Freien, die war riesig. Wir müssen uns vorstellen, ein Sklave, der war nicht als Mensch angesehen, sondern ein Sklave, der war eine Sache, war eine Handelsware. Nicht als Mensch anerkannt zu sein, überhaupt keine Rechte zu haben. Und im Gegensatz dazu, ein freier Mensch zu sein. Also das sind gewaltige Gegensätze. Da ist eine gewaltige Kluft zwischen diesen Menschengruppen. Das sind die Gegensätze, die wir hier in unserer Gesellschaft kennen. Wir kennen ja auch so Gegensätze. Aber diese Gegensätze und diese Klüfte, die Risse in unserer Gesellschaft, die sind gerade Peanuts gegen das, was damals war. Und jetzt müssen wir sehen, wenn Juden und Griechen, Freie und Knechte im Glauben an Jesus zusammenkommen und nicht einfach nur eine Interessensgemeinschaft bilden, sondern ein Leib, also so wie der Körper viele Glieder hat und ein Organismus sind, dann ist das ein riesengroßes Wunderwerk Gottes. Ein Riesenwunderwerk Gottes. Und deshalb können wir Gott auch so dankbar sein für unsere Gemeinde, dass Gott uns zusammengestellt hat, so unterschiedlich wir sind. Also es sind schon ganz, ganz unterschiedliche Zeugnisse, die wir gehört haben. Und wenn man in unsere Gemeinde hineinschaut, das sind so unterschiedliche Leute. Und dass Gott uns zusammengestellt hat, das ist ein Riesenwunderwerk Gottes. Und jetzt ist eins klar, wenn so unterschiedliche Menschen zusammenkommen, dann braucht es etwas, nämlich dass wir auch lernen, in dieser Einheit zu leben. Das macht es einem nicht automatisch, weil ja, manchmal gibt es einfach Gegensätze und Schwierigkeiten. Und deshalb, weil Gott uns zusammengefügt hat, wollen wir auch lernen, miteinander in rechter Weise zu leben. Und das Schöne ist, die Heilige Schrift, die gibt uns eine Anleitung dazu. Paulus selbst fährt fort mit folgenden Bibelversen. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib. Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so in den Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo blieb der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gibt, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Das Erste, was Paulus hier anspricht, sind Minderwertigkeitsgefühle, die sich aus dem Vergleichen mit anderen ergeben können. In Vers 15 und 16, da sagt er, wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Und dann in Vers 16 sagt er, wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib. Ich möchte sagen, ein solches negatives Denken, das gilt es zu vermeiden. Achten wir mal, was passiert, wenn wir ständig nur auf das schauen, was die anderen können. Wenn der Fuß spricht, ich bin keine Hand, ich schaue auf jemand anderen, das kann ich nicht und ich bin eben keine Hand und ich kann das nicht und von meiner Veranlagung und von meiner Stellung her. Wenn wir ständig auf das schauen, was die anderen können und was wir nicht können, was passiert? Wir werden blind. Wir werden blind für die Dinge, die wir können. Und wir werden blind für die Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat. Gott will an jeden von uns gemäß seinen Begabungen und gemäß seinen Möglichkeiten, gemäß seinen Stellungen gebrauchen. Aber auch mit den Grenzen, wo ein jeder hat. Nicht erst dann, wenn wir so sind wie die anderen, kann und will uns Gott gebrauchen, sondern Gott will uns gebrauchen, so wie wir sind. Paulus schreibt wunderbar in Vers 17, wenn der ganze Leib Auge wäre, stellen wir uns das mal vor, das wäre ein bisschen ein kurioser Leib, nur aus Augen bestehen. Wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, ständig nur Ohren, wo bliebe der Geruchssinn? Man könnte das feine Fleisch, wo man geliert oder so, nicht schmecken und so. Wäre schon ein bisschen schade. Wenn du vielleicht jemand bist, der ein bisschen in diese Richtung denkt, wenn du dich vergleichst mit den Begabungen und den Möglichkeiten, wo die anderen haben und dann bei dir denkst, ach, wer bin ich schon? Ach, was kann ich schon? Dann darf ich und dann will ich dich ermutigen. Du bist in Gottes Augen sehr, sehr wertvoll. Genauso wie Gott dich geschaffen hat. Und Gott möchte dich mit deinen Begrenzungen, aber auch mit deinen Begabungen und mit deinen Möglichkeiten gebrauchen. Aber jetzt gibt es nicht nur diese Seite, sondern Paulus spricht auch die andere Seite an, nämlich in Vers 21. Da sagt er, und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Auch das ist ein falsches Denken. Wenn man auf die anderen herabschaut und denkt, eigentlich wäre es viel besser, würden die gar nicht da sein. Wir könnten am liebsten auf sie verzichten und dann verhält man sich ihnen gegenüber etwas ausgrenzend. Ich will sagen, wir müssen etwas beachten. All unsere Begabungen, all die Stellung, die wir haben, die haben wir ja nicht uns selbst zu verdanken. Also meine Begabung, die habe ich nicht dem zu verdanken, weil ich mich so angestrengt habe für meine Begabung, sondern die habe ich Gott zu verdanken, weil er sie mir gegeben hat. Das wollen wir nicht vergessen. Die Stellungen, die Gott uns anvertraut hat, die hat eben Gott uns anvertraut. Er hat uns so geführt. Und deshalb wollen wir für all das, was wir können, für die Stellung und Position, wo wir haben, wollen wir Gott dankbar sein und nicht stolz. Wir wollen dankbar sein und nicht stolz. Und jetzt wollen wir auch beachten, dass Gott anderen Gemeindeglieder andere Begabungen gegeben hat. Andere Stellungen. Und weil das andere sind, die Stellungen und Begabungen sind, die Gott unseren Glaubensgeschwistern zugedacht hat, da wollen wir nicht denken, das ist jetzt minderwertig oder irgendwie nicht so gut oder unnötig, sondern wir wollen die andere Person genauso hochachten wie uns selbst. Der Apostel Paulus schreibt sogar an anderer Stelle, achtet einander höher als euch selbst. Wir wollen immer auch sehen, wow, mein Glaubensbruder, meine Glaubensschwester, die hat Gott in die Gemeinde gestellt mit, und sie ist eine ganz wertvolle Persönlichkeit in Gottes Augen. Wenn wir denken, auf diese oder jene Person, da kann man am besten eigentlich verzichten. Da zeigt uns das etwas auf, nämlich da zeigt uns das auf, wie begrenzt, wie engstirnig eigentlich unser eigenes Denken ist. Und da wollen wir uns von Gott korrigieren lassen, denn Gott sieht das anders. Ein ganz wunderbares Beispiel aus der Missionsgeschichte dazu. Viele von euch kennen ja die China-Missionarin Gladys Elwart. Und ihre Lebensgeschichte, die wurde ja sogar verfilmt, kann man nachschauen mit der Ingrid Bergmann, die Herberge der sechsten Glückseligkeit. Und Gladys kam aus sehr bescheidenen Verhältnissen und intellektuell, ja, da war sie eher nicht so begabt, eher das Gegenteil. Man kann auch sagen, die war dumm. Die Gladys, die hat sich dann bekehrt, hat gehört, in China, da braucht es Missionare und sie hat wie auch den Ruf von Gott verspürt, ja, Gott möchte mich in der Mission in China haben und dann ist sie zur Missionsgesellschaft gegangen und hat gesagt, ja, Gott hat mich in die Mission berufen und was hat man ihr gesagt? Total ungeeignet, dich kann man nicht brauchen, vielleicht ein bisschen mit anderen Worten, aber man hat ihr es deutlich zu verstehen gegeben, dich kann man nicht als Missionarin in China brauchen. Viel zu viele Dinge, die stimmen da nicht. Gladys hat dann sich Geld angespart und ist auf eigene Faust nach China gegangen und Gott hat sie da in ganz wunderbarer Weise gebraucht. Mit ihren Begabungen, wo sie hatte. Sie hat sich dann um viele Waisen gekümmert und noch in anderer Weise hat Gott sie gebraucht. Also wir sehen, was aus menschlicher Sichtweise manchmal erscheint, ja, ist eine Katastrophe, nicht zu gebrauchen. ist aus Gottes Perspektive manchmal ganz, ganz anders. Und deshalb wollen wir unsere menschliche Perspektive immer auch der göttlichen Perspektive unterordnen. Das ist ein Lernprozess, aber wir wollen das auch lernen, damit wir ein gutes Miteinander in der Gemeinde haben können. Also wir haben jetzt vor allem zwei Dinge gesehen. Wenn wir durch den Glauben an Jesus zur Gemeinde gehören, da sind wir in die Gemeinde eingesetzt. Und jetzt wollen wir erstens keine Minderwertigkeitsgefühle haben, zweitens, wir wollen nicht stolz und nicht herablassend anderen gegenüber sein. Aber jetzt ist die große Frage, und wie sollen wir denn sein in der Gemeinde? Wir haben jetzt erst gehört, wie nicht. Wie? Paulus schreibt dazu, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Mit anderen Worten geht es darum, dass wir untereinander uns in Liebe tragen. Sich in Liebe tragen, das ist weit mehr, wie sich nach dem Gottesdienst schnell ein bisschen oberflächlich übers Wetter unterhalten oder über andere Sachen, die interessant ist, wie Chelsea gestern gespielt hat oder so, sondern dass wir untereinander uns tragen in Freud und Leid. Eine ernst gemeinte Frage, sag mal, wie geht es dir? Und dass wir dann auch eine ehrliche Antwort geben. Man kann schnell sagen, gut, und damit meinen, es geht dich überhaupt nichts an, sondern dass wir uns auch ehrlich dann austauschen, wie es einem geht, dass wir uns im Leid tragen können, füreinander beten, aber wenn Gott uns freudige Dinge schenkt, dass wir uns auch da miteinander freuen können. Und dazu bieten nicht nur unsere Gottesdienste danach immer das Gespräch miteinander, sondern auch unsere Bibel- und Gebetsstunden und neu auch unser Ziehstückstreff ganz gute Möglichkeiten, um miteinander tiefer ins Gespräch zu kommen, Gemeinschaft miteinander haben. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle einen kleinen Werbespot dafür einlegen. Aber ja, schon wieder weiter. Das ist mir einfach ein wichtiges Anliegen, dass wir als Gemeinde untereinander an der Liebe erkennbar sind. Das möchte Gott von uns, dass wir uns lieben, dass wir uns annehmen, dass wir uns aber auch vergeben, wo wir schuldig einander geworden sind, wo das nötig ist. Und so, wo wir so leben, da wird diese wunderbare Einheit sichtbar, zu der Gott uns berufen hat und die Jesus Christus gestiftet hat durch den Glauben an ihn. Die Täuflinge, die haben es im Zeugnis schon bekannt, sie bekennen es nachher auch mit der Taufe, dass sie durch den Glauben an Jesus Christus Teil von diesem einen Leib Christi, von der Gemeinde Jesu, von diesem wunderbaren Organismus geworden sind. Die Taufe, das ist ein einmaliger Akt. Dieses Bekenntnis, das ist einmalig. Aber jetzt wollen wir als Gemeinde ein dauerhaftes Zeugnis davon ablegen, dass wir zum Leib Christi gehören. Nämlich, indem wir Liebe untereinander haben. Jesus Christus hat einmal seinen Jüngern gesagt, ihr könnt es in Johannes 13, Vers 35 nachlesen, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dieses Zeugnis, das wollen wir leben als Jünger von Jesus Christus. Und ich muss sagen, dieses Zeugnis hat unsere Welt dringender nötig als je. Warum? Weil wir in einer Welt leben, wo die Lieblosigkeit immer mehr zunimmt. Wir können uns fragen, warum nimmt die Lieblosigkeit in unserer Welt zu? Das ist deshalb so, weil die Welt den lebendigen Gott verlassen hat. Und der lebendige Gott, von ihm heißt es in 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Und wenn man Gott verlassen hat, selbstbestimmt lebt, auf sich fixiert, da nimmt die Liebe ab. Und in so einer Welt leben wir. Und deshalb hat die Welt unser Zeugnis, dass wir zu Gott gehören und dass wir Liebe untereinander haben, ganz, ganz dringend nötig. Denn unsere Welt, die braucht wieder Gott. Und wie soll sie ihn kennenlernen, wenn nicht durch uns? Deshalb wollen wir das Zeugnis von Gott, dass wir zu ihm gehören, dass wir Kirche sind, Kyriake, dass wir dem Herrn gehörig sind. Wir wollen dieses Zeugnis in die Welt tragen, indem wir einander lieb haben, denn die Welt, die kann nur durch den lebendigen Gott erlöst werden und Veränderung erfahren. Das hat unsere Welt nötig. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns erlöst hast durch dein kostbares Blut am Kreuz, wo du für uns vergossen hast. Du bist für unsere Sünden gestorben. Wir können durch dich Vergebung haben. Wir dürfen dich als den auferstandenen Herrn kennen. Du möchtest uns verändern. Danke für den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, wo auch ein Geist von der Liebe, von der Kraft und von der Besonnenheit ist. Lass du uns in der Liebe untereinander leben und gebrauch du uns noch, dass noch viele Menschen dich kennenlernen können und Veränderungen in ihrem Leben erfahren dürfen, so wie es auch die fünf Täuflinge erfahren durften. Gebrauch du uns als Gemeinde dafür. Amen.